Hallo und herzlich willkommen zu Volume 68 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Heute melden wir uns wieder mit einer Sendung aus der Rubrik Almost Famous Sturmfans und schon wieder aus einer neuen Location. Die Premiere ist außerdem, lässt man die Auswärtsspiele weg, wo wir zum Objekt der Betrachtung reisen. Wir nehmen heute erstmal sozusagen beim Kunden selbst im Büro auf. Dieser Kunde ist heute wieder Kategorie A Promi. Er ist einer der Erklärbären im österreichischen Fernsehen und ist bei keinem heimischen politischen Ereignis, das irgendwie von Belang ist, von den Bildschirmen wegzudenken. Er war Journalist bei Profil und Falter, hat aber 2004 die Seite gewechselt und ist in die Beratung gegangen. Im Zuge dessen hat er einen Master in Political Management an der George Washington University in Washington DC absolviert. Und er ist seit 2008 geschäftsführender Gesellschafter der HP Public Affairs GmbH. Und seit 2011 Permanent Fellow am Deutschen Institut für Medien und Kommunikationspolitik. Das Wichtigste zum Schluss, er ist ein Schwarzer. Und deswegen ist er bei uns. Wir begrüßen recht herzlich den in Österreich weltberühmten Politikberater und Sturmfan Thomas Hofer.
Hallo Jürgen, danke für die Einladung.
Sehr gern. Heute haben wir kein Team vor Ort. Ihr müsst nur mit mir und dem Gast alleine Vorlieb nehmen. Ich bin Jürgen Pucher und wir gehen direkt in Volume 68 von Black FM. Bevor wir ins Thema gehen, noch Shoutouts. Erstens unsere Podcast-Host-Homies von Spielfrei feiern 100 Folgen Spielfrei-Podcast und haben den noch dazu standesgemäß in der Grum aufgenommen. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Dann kann man vermelden, dass Christian Ilzer der Trainer der Saison geworden ist und Emanuel Emega der Newcomer der Saison. Alles unserer Meinung nach sehr erwähnenswert und deswegen soll das hier nicht unerwähnt bleiben. Jetzt gehen wir aber direkt ins Thema mit unserem Gast und ich habe mir gedacht, wir steigen ein mit der Überschrift die Krise als Paradies. Wenn es für die einen schlecht läuft, ist es immer gut für jemand anderen. Und wenn eine Fußballmannschaft in der Krise steckt, profitiert entweder ein neuer Trainer, ein anderer Spieler, der zum Einsatz kommt oder vorher die Bank gedrückt hat oder eben nur die Konkurrenz in der Tabelle. Profitiert der Politikberater in der Regel von der Krise in der Politik?
Wahrscheinlich ein wenig, wenn man es jetzt an der Medienpräsenz misst. Allerdings, mir persönlich war es in den vergangenen Jahren ein bisschen zu sehr Krise, weil dann natürlich auch der Fokus auf das Negative und der Fokus auf, sozusagen, warum funktioniert das alles so gar nicht, da ist und das freut einen dann nicht als Staatsbürger. Also das ist vielleicht spannend, was das Politische und das Erklärungspotenzial oder das Verlangen nach Erklärung angeht, aber lustig ist es dann nicht immer. Ne?
Aber die SPÖ-Krise aktuell ist schon wie Ostern und Weihnachten beruflich zusammen, oder?
Naja, beruflich, man hat auch nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Also es ist dann schon so, dass man mit solchen Extremsituationen, und das ist es natürlich in der SPÖ jetzt gerade, natürlich schon auch ein bisschen selber an die Grenzen geht. Denn ich habe auch einen normalen Job, nicht die Beratung daneben, berate keine Parteien oder Politiker. Wird sich aus meiner Sicht nicht ausgehen, dann das gleichzeitig zu kommentieren. Also das geht dann eher an die persönlichen Grenzen. Aber was schon ist, ist natürlich, es ist eine insofern historische Geschichte, weil es auf diese Art zumindest sich bislang noch nicht abgespielt hat. Insofern ist es jedenfalls spannend. Das ist immer die Ausflucht, dieses Wort, dieser Begriff, wenn es eigentlich schon ziemlich abgleitet.
Kommen wir zum Fußball und zur Erweckung. Wie wurde Thomas Hofer und wann wurde Thomas Hofer Sturmfan?
Gute Frage. Einen wirklichen Zeitpunkt kann ich nicht festlegen. Also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Judenburg, so Richtung Eppenstein rein, also Richtung Kärntner Grenze eigentlich schon. Es war, und ich habe meine Mutter mal gefragt, wie war das? Also ich kann mich nicht an die Zeit erinnern, wo ich nicht Sturmfan war. Offensichtlich war es einmal so, dass wir irgendwann vom Fernseher gesetzt haben und so viele Fußballsendungen gab es damals nicht. Aber jedenfalls war sozusagen die Liebe und die Nähe zu Sturm relativ bald da. Wahrscheinlich ist jetzt aber meine im Nachhinein zusammengebastelte Theorie, halt die Stimmung, die in der Gruppe vorher geherrscht hat etc., schon das Ausschlaggebende dafür. Gibt keine erbliche Vorbelastung. Habe lange gebraucht und habe lange gekämpft darum, bis ich dann als junger Jugendlicher, wenn man das so sagen kann, das erste Mal dann wirklich vor Ort in die Grum konnte. war ein bisschen geografische Distanz, zumindest in der Zeit noch schwer zu überwinden, und war dann irgendwie in der Schulzeit quasi sozusagen bei jedem Heimspiel, Auswärtsspiele seltener, quasi in der Gruben vor Ort. Also das war es dann. Aber sozusagen einen Zeitpunkt, wo ich sage, so, und das war das Match oder das war die Szene, wo ich zum Sturmfan wurde, das war zu früh in meinem Leben. Also das ist eigentlich nicht…
Also es gibt weder einen fußballaffinen Haushalt noch eine klassische Erweckungsgeschichte.
Genau, so ist es. Und das ist einfach sozusagen wirklich, also ich kann mich erinnern, sozusagen das Erste, was sich wirklich eingebrannt hat, war das, aber damals war ich 7, nicht? Das war die entgangene Meisterschaft damals 80, ja. Leider legendäres letztes Spiel, nicht? Mit dem GAK dann gleichzeitig auch noch hoch verloren bei der Austria. Das hat sich eingebrannt. Das Zweite, was sich wirklich ganz massiv auch gebrannt hat, damals war ich rund 10, war das Ausscheiden gegen Nottingham damals im Europacup. Also das schon, nicht? Aber ich weiß, ich war schon vor diesem sozusagen entgangenen ersten Meisterteller damals Sturmfan. Also da gibt es nicht sozusagen den Startpunkt, den ich noch erinnerlich hätte.
Also Sturmfan seit Leben gedenken sozusagen.
Ja. Du hast schon die kann Geschichte mich an keine so Zeit erinnern, wo es nicht so war. Ja.
Wie schön. Du hast schon ein bisschen vorweggenommen, die Beziehung zur Grum. Wie war das? Du hast gesagt, die Stimmung der Grum hat dich fasziniert. War das über TV dann oder wie war diese emotionale Geschichte?
Zuerst über TV und dann war es irgendwann so, dass ich eben gesagt habe, so jetzt, das muss jetzt sein, ja, ich muss dorthin. Und wie gesagt, als Obersteirer, als Klassischer ist das jetzt nicht gerade ums Eck, zumindest nicht dann, wenn man am Samstag, so wie es damals der Fall war, noch in die Schule geht. Und das war dann wirklich so, ich bin mit Assistierung dann, also nicht alkoholtechnisch, aber mit großer Fahne, tatsächlicher Fahne genäht von meiner Mutter und halt dem Outfit, das man halt so hat, wenn man sich zum harten Kern zählt, halt in die Schule und von dort halt weiter gepilgert, vom Bahnhof Judenburg aus, über Bruck dann in Richtung Graz natürlich. Und das war dann schon phänomenal, nicht? Also die Grum war für mich schon so eine prägende Geschichte, weil es einfach eine unglaubliche Stimmung war. Nicht immer freundlich natürlich, wenn man jetzt das von Gegnerseite betrachtet, aber schon ein unglaublicher Roar.
Wie lange warst du in der Steiermark? Also warst du bis zum Ende in der Grum oder ging das dann schon wegen diverser Ortswechsel nicht mehr?
Also ich bin dann 92 quasi mit der Matura, bin in Judenburg in die Schule gegangen, dann nach Wien. Bin dann zwar immer wieder dann auch nach Graz, aber nicht mehr so häufig. Nicht? Das ist bis heute geblieben. Aber bei dieser Saison sind sie schon ein paar Spiele ausgegangen immerhin, ja, inklusive Cup. Und insofern war es dann schon so, dass die Grum prägend war. Es war dann so, dass ich einmal als Schüler, Oberstufenschüler, irgendwann einmal eine, damals gegen Hannes Gartnig, also noch nicht Präsident war, aber doch diese Idee hatte mit raus aus der Grum und so, das fand ich damals wenig prickelnd. Tatsächlich war es natürlich die richtige Entscheidung, wenn man jetzt sagt, wo darf man Europacup spielen etc. Aber emotional war es für mich schwierig. Habe ich damals sogar mal Unterschriften gesammelt, sozusagen gegen diese Idee des Herrn Kartnick. Also da war schon eine emotionale Bindung da, aber natürlich dann den ersten Meistertitel 98 zu feiern, war auch im großen Liebenauer Stadion
schön. Ja, der emotionale Cut aus der Grum rauszugehen, der war für uns alle recht groß. Das war wurscht, war das niemandem eigentlich.
Nein, absolut. Und wie gesagt, es ist halt baulich und wenn man es rational betrachtet, aber was betrachtet man fußballtechnisch schon rational als Fan, war das schon echt hart.
Ja. Muss man zumindest immerhin die lobenswerte Initiative erwähnen, die Holztribüne jetzt gerettet hat.
Absolut, nein, ich finde das sensationell, wie man in Graz auch damit umgeht, ehrlicherweise. Ja, es ist eben nicht so, dass das dann zu betoniert wurde und nichts mehr daran erinnert.
War knapp.
Ja, na klar, außer irgendeine Tafel irgendwo. Also das ist schon super und das ist wirklich speziell, nicht? Also auch wenn es dann die nicht nur die Erinnerung daran gibt, sondern auch physisch das noch da ist. Ne? Aber wie gesagt, ich will es gar nicht schmälern, es war dann natürlich die Saison, die erste dann, ich kann mich noch erinnern, als Ivan Osim dann in der Grum stand mit seinem legendären Haltegriff aus der Straßenbahn und so, nicht? Das war schon cool. Als dann natürlich die Einweihung, ne, war dann natürlich auch nett, gleich einmal
das erste Spiel gegen war den ganz GRK, hübsch, ja. Wenn man jetzt nimmt, wie es uns allen geht, die aus Graz weg sind oder aus der Steiermark weg sind, wie ist der Sturmalltag jetzt? Wie kommt Sturm in deinem Alltag jetzt vor?
Sehr prominent. Erstens einmal habe ich den Feldversuch gestartet und bisher gelingt er, dass ich meine Kinder, der Sohn springt stärker darauf an als die Tochter, wobei beide ein bisschen Fußball spielen, jetzt nicht vereinsmäßig, aber hobbymäßig, ein bisschen zum Sturmfan auch gemacht habe oder zu Sturmfans gemacht habe. Das ist sozusagen das eine und Fußball sowieso noch ganz klassisch da. Und dann gibt es immer wieder natürlich auch beruflich Situationen. Also wenn ich mir zum Beispiel mit dem Peter Haig auf ATV da bei unserer sonntäglichen Sendung Match, er als Rapid-Fan, ich als Sturm-Fan, also da kommt es selbst im Beruflichen vor. Das ist schon sehr stark da und es ist sozusagen Wochenende oder unter der Woche, wenn es Europacup ist, schon zentral sozusagen, wie spielen wir jetzt, und ich bin da, wenn es jetzt nicht sich direkt ausgeht, sich das anzuschauen oder live anzuschauen, auch im Fernsehen, jedenfalls über einen Ticker dabei. Also das ist schon noch immer wichtig, auch wenn es, wie gesagt, leider weniger Matches vor Ort sind.
Aber wir sind ja über deinen beruflichen Alltag auf dich gestoßen, weil Lukas Lattinger ist ein langjähriger Bekannter und Freund und der hat mir gesteckt, dass du Sturmfan bist.
Ja, im Übrigen, es gibt wirklich in den meisten Medien, will jetzt niemanden gegen seinen Willen outen, aber gibt gar nicht wenige Sturmfans auch in den Wiener Redaktionen. Also da kann ich einige nennen. Ja. Also gibt es auch ein gewisses Netz.
Ja, wir waren der Meinung, wir kennen sie alle, aber das war falsch. Dich haben wir nicht am Schirm gehabt, weil wir suchen für diese Rubrik eben immer Leute. Und das war so ein Nebensatz vom Lukas einmal. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist natürlich eine gute Geschichte. Mhm. Wenn wir jetzt kurz zur abgelaufenen Saison uns Gedanken machen, wie sieht dein persönliches Fazit aus, Vizemeister, Cupsieger?
Also sensationell, ich bin ja, muss man sagen, beim Fußball immer so ein bisschen Zweckpessimist. Ja. Ich habe zwar so ganz im Hinterstübchen vom Meistertitel auch ein bisschen geträumt, ehrlicherweise, aber so wirklich dran geglaubt habe ich nicht. Also für mich war so quasi Cupsieg wäre sensationell und das muss man sich schon anschauen. Nicht? Also den Weg dorthin, das war jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, wo irgendwelche anderen großen Vereine so gegen Unterklassige ausgeschieden sind, sondern wir haben beginnend mit dem Grazer Derby, Austria Salzburg will ich nicht vergessen, aber dann eben mit Salzburg, also Red Bull und dem LASK und dann Rapid, eigentlich alles besiegt, was man besiegen kann und muss in so einem Bewerb. Das war schon phänomenal. Bitter, klarerweise, die Erfahrung Euroleague, ja, das tut weh. Aber ich fand, und das war bei Sturm immer wieder mal so ein Thema, dass man, wenn man einen psychologischen Knacks kriegt, ne? Also wenn man einen Meistertitel nicht erreicht oder eben im Europacup ungerecht oder jedenfalls gefühlt ungerecht ausscheidet, dass dann irgendwie so ein Knicks gibt. Und das war überhaupt nicht da. Und das fand ich wirklich klasse, dass die Mannschaft das so mit dem Trainer natürlich so perfekt weggesteckt hat.
Das ist interessant, weil das haben wir nämlich auch intern immer besprochen, dass dieses Team jetzt diesen Turnaround geschafft hat, absolut, die Mannschaft da psychisch zu stabilisieren, weil es tatsächlich bei Rückschlägen nie Nachwirkungen gab.
Das absolut. Ist
schon eine Beobachtung, die wir auch hatten jetzt in unseren Gesprächen.
Nein, und das ist ein bisschen untypisch, ja, und ich freue mich drüber. Und deswegen finde ich, war es eine sensationelle Saison, auch wenn ich dazu sage, klar, ja, Meistertitel wäre natürlich die Krönung gewesen, aber jetzt die Mannschaft zu sein, die in den letzten 10 Jahren Salzburg zumindest 2 Titel wegschnappen konnte, also die einzige Mannschaft, ja. Das ist schon was. Ja. Jetzt müssen wir uns natürlich alle bei der Nase nehmen und dürfen nicht defätistisch werden und sagen, die sind eh unerreichbar, sind sie nicht, hat man diese Saison gesehen. Aber trotzdem finde ich toll, was da geleistet wird.
Ja, dann braucht man noch ein Ziel für die nächste Saison, oder?
Absolut.
Dazu kommen wir eh noch, aber kann man ja mal schon vorab erwähnen. Wenn du zurückblickst, was ist da ganz besonders in Erinnerung geblieben? Jetzt nehmen wir das Cup-Finale mal weg, weil das ist uns möglicherweise alle besonders in Erinnerung geblieben. Was sind deine Highlights dieser Saison gewesen, wenn du von ganz Anfang denkst?
Also für mich sind es vor allem die Spiele, wo ich selber vor Ort war im Stadion. Noch dazu, in dem Fall war Sonnemann, der mich immer begleitet hat, das war das 1-0 gegen Rapid, sozusagen jetzt dieses Jahr, also 23, also die das Last-Minute-Treffer von Affengruber. Auch das Halbfinale, also auch mit dem Corso vorher und so, ja, weil wir hatten uns da in ein Hotel einquartiert, gleich beim Stadion und so, das war auch recht eindrücklich.
Seid ihr mitgegangen?
Ja, Da ist er noch zu klein, also er ist 10. Ja, und da hat er gesagt, das ist jetzt sehr laut. Und wir haben auch immer so, wir schauen auf die Kurve, also wir sind dann gleich ums Eck im Sektor 6, glaube ich, waren wir, oder 5. Das war schon sehr eindrücklich. Und dann, also Klagenfurt muss ich schon trotzdem erwähnen. Das ist schon gewaltig. Das ist auch etwas, was man sagen muss, dass einfach international mehrseits sichtbar ist. Ja, von beiden Fangruppen sage ich jetzt dazu, weil das einfach die beiden virulentesten und wirklich lautstärksten sind natürlich. Also das war schon ein besonderes
Erlebnis. Ja, das habe ich mit den Rapid-Fans, die mir in Wien immer wieder begegnen, in meinem sozialen Umfeld. Das ist Common Sense, dass das ein geiles Spiel war, unabhängig absolut. Vom Ausgang. Also das sehen die genauso. Sie geben mittlerweile auch zu, dass die Pyro-Show von uns dann schon auch noch gewonnen hat. nicht nur am Spiel.
Nein, es war ein interessanter Konter, nicht? Weil begonnen haben wir da so in der zweiten Hälfte das mit diesen Lichtblitzen und so weiter im Rapid-Sagen und dann aber gleich der Konter von unserer Kurve.
Das war ja, ich bin ja in der Kurve gestanden und habe jetzt erst gar nicht gesehen, wie spektakulär das von uns ist. War nur Rauch.
Wir haben es sehr gut gesehen.
Die ersten Bilder waren dann schon ziemlich spektakulär. Jetzt nur, wenn wir von der letzten Saison alleine weggehen und die Entwicklung ein bisschen betrachten der letzten Jahre, wie siehst du das? Siehst du die Entwicklung seit Schicker, seit Ilzer und so weiter, ist das für dich eine Sache, die du so erwartet hast, als dieser Bruch kam, oder ist das für dich schon überraschend gekommen?
Für mich war das überraschend und ich habe ganz ehrlich sozusagen nach Übernahme durch den Schicker gedacht, okay, ob das jetzt noch einmal das Niveau von vorher wird oder ob er das halten kann. Das war für mich alles andere ausgemacht. Ich bin jetzt nicht der Experte, der das jetzt sozusagen aus dem Inneren so analysieren könnte, aber da war ich schon ein bisschen skeptisch oder jedenfalls nicht so hoffnungsfroh, weil natürlich sein Vorgänger auch eine Lichtgestalt war, muss man schon sagen. Ja. Und insofern war ich da ein bisschen skeptisch, aber er hat das dramatisch besser gemacht und wirklich sensationell gemacht. Also ich hätte ursprünglich nicht daran geglaubt und diese, wie du es gesagt hast, diese kontinuierliche Entwicklung, dieser kontinuierliche Aufbau, auch die Spieler, die man da scoutet und die man da daher zahlt, ist schon phänomenal. Nicht? Also, und da rede ich nicht nur von Heulund, das ist der Mega vorher genannt, viele andere, Böwing, von dem ich hoffe, dass er dann bei den Lazio-Partien bald anschließen kann, wieder nach der Verletzung. Also das ist schon gewaltig, bis hin eben zum Trainer. Da war ich im Übrigen, da haben mich die Austria-Fans gehackelt, die ich kenne, die haben am Anfang gesagt, jetzt kauft sich den Ilse, und ich habe gesagt, nein, ich glaube, der passt zu Sturm. Weil eben seine auch Geschichte auch ein bisschen in der Kurve und seine Kindheit und so. Und natürlich ist auch ein anderes Umfeld und so. Aber da habe ich mich sehr gefreut, als Christian Ilzer kam. Also von dem habe ich mir schon einiges erwartet. Auch wenn sozusagen diese Erfolgsstory, die jetzt da ist, natürlich so sich trotzdem
nicht. Ja, ich musste auch Abbitte leisten, weil ich war skeptisch bei Schicker, dass direkt so quasi der Assistent übernimmt, aber ich musste mich auch on air dann quasi zurückrudern.
Nein,
ihm gegenüber. Und er hat offenbar die Qualität, wirklich Matches zu finden, die passen zum Club, vom Trainer angefangen. Also das ist jedenfalls eine Qualität und das war ja auch, weil du Günter Kreisler erwähnt hast, als Lichtgestalt-Vorgänger, das war zu der Zeit, gab es natürlich einen großen Umbruch im Verein, hat den Verein geöffnet aus meiner Sicht und hat da ein bisschen so den Staub runtergeputzt, den es früher gab und da gewisse eingefahrene konservative Dinge aufgelockert. Das ist sicher ein bleibendes Verdienst, aber die Scouting- und Entwicklungsgeschichte war das noch einmal ein großer Bruch mit Schicker, finde ich, weil das hat der Kreisel war ja eher auf die kurzfristige Geschichte ausgerichtet, auf diese Planungs-, Stabilitäts-, Weitsicht-Thematik ist erst Schicker gekommen.
Absolut.
Das war schon in der Policy ein großer Bruch im Club.
Ja, so ist es. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Und wie gesagt, man muss sich das ja schon auch anschauen. Jetzt ist das zwar auch nichts, was man natürlich emotional als Fußballfan sozusagen auf der Agenda hat, aber man muss sich schon die Mittel anschauen, nicht? Auch im Vergleich jetzt gerade zu den Wiener Clubs, nicht? Salzburg ist noch einmal eine eigene Kategorie. Aber da so viel und wirklich nachhaltig draus zu machen, ist schon sensationell. Ja? Also ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht, denn ich habe schon noch den 18er Cup-Titel im Kopf und das, was danach passiert ist, das hoffe ich, dass man das mal schon vermeiden kann und ich glaube es auch, dass man es vermeiden kann, weil man natürlich von einem ganz anderen Niveau jetzt reden und auch in Richtung Champions League Quali etc. von anderen Möglichkeiten für die Spieler.
Ja, und es tatsächlich mittlerweile ein professionelles Scouting auf einem Level gibt, wo man diesen sogenannten Schattenkader gebaut hat, wo man auf Abgänge besser vorbereitet ist als damals. Und die österreichische Konkurrenz, exklusive Red Bull, ist nicht mehr so attraktiv im Vergleich zu Sturm wie damals. Das, ich glaube, ich bin deiner Meinung und wir sind als Team auch deiner Meinung, dass das in Wirklichkeit so sicher nicht mehr passiert und wenn besser darauf reagiert werden könnte. In dem Fall. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen und die positive Entwicklung dieser Zeit einmal weglassen, wie siehst du so vergangene wesentliche Persönlichkeiten des Clubs, Franco Foda zum Beispiel?
Also ich war ja einer derjenigen, der Franco Foda immer Glas gefunden hat, auch wenn die Art und Weise Fußball zu spielen nicht an das heranreicht, was wir jetzt sehen, sondern das war halt eher sozusagen der Arbeitszugang. Nicht? Also wir erarbeiten uns den Meistertitel 2011 zum Beispiel. Nicht? Das war ein bisschen Glück dabei, aber schon eine kontinuierliche Arbeit. Hat mir leid getan, dass er dann so gescheitert ist, letztendlich als Nationaltrainer, aber schon eine positive Figur. Trotzdem sehe ich ein bisschen stärker den Anknüpfungspunkt, wenn wir jetzt auf den Ilzer kommen, eigentlich beim Ivan Osim. Nicht? Also das war schon die Zeit, und ich bin ja aufgewachsen als Sturmfan. Ich habe das jetzt meinem Buben gesagt vor kurzem. Ja, ich habe gesagt, du sei froh, du bist jetzt gerade einmal zweistellig vom Lebensalter und hast schon ersten die Titel live erlebt im Stadion. Ich musste warten ewig, ne, gefühlt. Also ich bin aufgewachsen, also als Jugendlicher, ich glaube, die schaffen das nie, nicht? Kann man damit auch umgehen irgendwie? Und dann kam plötzlich Ivan Osim ums Eck und natürlich war das eine ganz andere Dimension. Aber da glaube ich schon, dass das Ilze jetzt rein von dem Zugang her schon eher dran anschließt. Also das Foda ganz ein anderer Typ gewesen. Ja. Und natürlich das, was danach kam, jetzt blende ich mal aus den Cup-Titel mit Vogel, das war natürlich super. Aber danach die Zeit, die war schon hart. Ne? Also diese Meister-Playoffs, immerhin immer im Meister-Playoff, aber trotzdem, das war schon, also Hüballer, Mellich und so, das hat schon wehgetan.
Ne? Ja, das war, also in meiner jüngeren Vergangenheit natürlich, als Kind war Titel nicht am Schirm, das hat man ja gar nicht, das war gar nicht vorgesehen, dass man genau. Da Titel gewinnt. Da war einfach jeder Samstag, wenn er gut war, war er cool. Und, richtig. Aber das Big Picture hat man ja gar nicht gehabt.
Absolut.
Damals in der Kurve. Aber die Zeit mit Hüballer und speziell Mlinarić auch und so, Mellich dann noch mal, das waren schon sehr, sehr, sehr trockene Jahre, das sehe ich auch so, ja. Wenn du auf den Paradiesvogel zurückblickst, was sagst du, Kartnick-Zeit, wie ist da dein Resümee? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen dazu.
Ja, und ehrlicherweise für einmal, und ich kann mir ja beim Fußball leisten, herrlich unobjektiv zu sein, im Gegensatz zu dem, was ich sonst mache, ist es natürlich so, dass ich auch diese Lichtschattengeschichte sehe. Also ganz erklären kann ich es mir nicht, weil er war eben dieser Paradiesvogel, der dann halt auch so abgestützt ist, wie er abgestützt ist und auch mit allen Folgewirkungen für den Club natürlich. Aber wie es geschafft hat, und das kann ich mir bis heute nicht erklären, diese Charaktere jetzt Schilcher und Osim vor allem an den Club zu binden, dieses Ding zu formen und wachsen zu lassen, ist mir bis heute eigentlich ein Rätsel, wie das gegangen ist. Ja, also ganz passt das irgendwie nicht zusammen. Also insofern, bin ein bisschen im Widerstreit mit mir selber, war eine Sensationszeit und wie gesagt, für Osim kann man nur dankbar sein, das geht nichts anderes, und zwar ganz Österreich über Sturm hinaus, oder ganz Fußball Österreich zumindest. Und Kartnick natürlich, widersprüchliche Geschichte, wie gesagt, meine persönliche Sache da in Richtung Rühm damals, die natürlich lächerlich ist, aber trotzdem, ich sehe eben auch diese Pro und Contras. Also ich sage jetzt nicht, großer Fan oder Wahnsinn, sondern es gab eben genau das, nämlich Licht und Schatten.
Hast du ihm die Unterschriften geschickt damals?
Nein, ich hab die versucht damals im Sekretariat abzugeben und es war irgendwie…
Da beim Bahnhof noch damals?
Es war richtig und es war natürlich, ich war da dauernd halt unten und habe dann irgendwie gesammelt, habe eher sozusagen in meiner oberösterreichischen Gegend und die haben das dann alle gemacht, das haben die wenigsten dann wirklich was damit verbunden. Aber ja, wenn von großem Erfolg was vielleicht nicht getragen.
Warst du eigentlich selbst Fußballspieler?
Eigentlich nur hobbymäßig, und das war dann auch relativ bald klar, habe dann auch mit 19 aufhören müssen, weil Augengeschichte, Netzhaut und so weiter schwierig. Das war hart, aber ich hätte es nie zu was gebracht beim Fußball.
Aber Jugendfußball schon bis zum fast erwachsenen Alter?
Ja, also ich habe immer irrsinnig gern Fußball gespielt. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, nicht vereinsmäßig so, dass ich irgendwie sagen könnte, bin zwar einer von jetzt dann 9 Millionen Teamchefs natürlich, so wie wir alle, aber nicht auf einem Niveau, dass ich sagen könnte, das kann sich herzeigen lassen. Anders als zum Beispiel der Herr Vizekanzler aktuell. Ja.
Ja, ist auch schon lange her.
Definitiv,
ja. Was hast du gespielt?
Ich war eigentlich, also Schülerliga war, hat mir dann der Ex-Trainer, der sogar damals kein schlechter Trainer war, der Schweinecker, war dann Libero, aber an sich habe ich lieber vorne gespielt, ja. Aber war wahrscheinlich damals auch schon ein bisschen zu langsam eigentlich.
Ja, das ist ein weit verbreitetes Schicksal im Amateur- und Hobbyfußball. Ja,
als es Libero damals gab es noch Libero.
Also aber welche Art Fußball sagt dir zu? Also was magst du sehen, wenn man jetzt einmal nicht nur Sturm nimmt, sondern generell, wenn du Fußball schaust, was willst du sehen am Feld? Was ist deine Art Fußball, die dir gefällt?
Als Sturmfan ist man natürlich schon auch über diese Kampfgeist-Geschichte und dieses Never Give Up. Ja, und ich habe eigentlich in jedem Land so meinen Verein, wo ich sage, super. Also in England ist das klarerweise, aus meiner Sicht klarerweise Liverpool. Ja. Also dieses Champions League Finale damals gegen den AC Milan, das ist schon was wo ich sage, war jetzt sicherlich nicht das fußballerisch Höchststehende, ganz sicher nicht, aber das war einfach über den Willen und die Einsatzbereitschaft und das Never Give Up getragen. Ja.
Also du stehst auf den großen Fight.
Der große Fight. Aber schon ein bisschen am Mixture, nicht? Also in Spanien ist es dann eher Passer, ja? Die natürlich dann für andere Art von Fußball stehen. Ja? Also ich würde mir jetzt nicht auf einen Stil festlegen. Und wenn wir schon von Sturm die ganze Zeit reden, zu Recht, gab es ja durchaus auch diese Stilwechsel, nicht? Also ich meine, so wie dann der Osim spielen hat lassen, wie Sturm damals gespielt hat, also es war jetzt nicht klassisch Sturm, nicht? Also damals. Und insofern ist es schon eine Mentalitätsgeschichte auch, weil auch wenn ich mich erinnere an diese tollen Champions League-Partien, auch zu Hause, also gegen die Rangers zum Beispiel und so, das waren schon auch Fights, aber natürlich auf einem anderen spielerischen Niveau. Aber
da sieht man, wie Stilbrüche passieren, weil davor war ja Sturm die dreckige Mannschaft aus der Gruppe, genau. Die im Prinzip mit Zähnen und Klauen versucht hat, irgendwas mitzunehmen.
Genau.
Und Osim hat ja unabhängig von dem Niedergang mit Kartnick und der finanziellen Turbulenz und alles, was da dazu gehört, es wird was anderes erwartet, wenn Sturm am Feld steht, seit damals. Absolut.
Richtig.
Unabhängig davon, wer jetzt in Charge ist sozusagen, aber es wird erwartet, schön, attraktiv und nicht Foderfußball zu spielen.
Genau. Und jetzt mache ich es an einem Match fest, ja, wo ich sage, da gab es diese Fusion, also ich nenne es jetzt Fusion, ja, der Stile, jetzt bei Sturm in dem Fall. Das war die Partie, die vorletzte 99, ich glaube es war die vorletzte, gegen das Derby gegen den GRK. Wir gehen in Führung, knapp nach der Pause und dann, also wenige Minuten vor Schluss, macht damals der Gilbert Prilasnik diesen unglaublichen Move mit der Hand und geht im Strafraum im eigenen mit der Hand zum Ball. Öffer, Ausgleich. Im Übrigen fand ich ganz lustig, dass dann 2011, als der Wiener Neustädter Spieler, Ex-Sturmkicker, auch mit der Hand hingegriffen hat, da war es auf einmal Schiebung und so. Damals hat keiner gesagt, Prilasnik ist gekauft, war er sicher auch nicht. Aber egal. Und jetzt Stichwort schön spielen, ja, wir haben schön gespielt, aber es war dann der Kampfgeist da, dass halt dann irgendwie wirklich halt im letzten Abdruck der Martins das 2-1 macht. Ne? Und das war schon so ein Kombi, nicht? Aus unfassbar anderer Spielstil, aber schon noch immer dieser Kampfgeist und sozusagen der Glaube daran, dass man das schon noch hinkriegt.
Das ist lustig, weil beide Protagonisten waren schon bei uns zu Gast. Darüber haben wir gar nicht geredet mit ihnen. Das ging schon um dieses Spiel, aber dass das so quasi die Fusion der Stile war, das ist ein neuer Aspekt, das ist ganz interessant. Wenn du dich selbst personifizieren würdest als Fußballer, wer wärst du?
Oh, ganz schwer. Boah, ich wirkt immer alles gleich so anmaßend. Ja. Mein Gott, das ist schwer zu sagen. Ich habe auch immer die geschätzt, die durchaus so, wie gesagt, sich das Fußballerische auch erarbeitet haben bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und finde es auch super, jetzt zum Beispiel die Entwicklung vom Sakaria, der so ein bisschen hat auch ein bisschen das schlampige Genie war, nicht? Wie man es in Österreich oft einmal sieht. Und der jetzt mit dieser Überwindung des eigenen Schweinehunds das geschafft hat, super. Ja. Aber wie gesagt, geht jetzt nicht zurück auf die Libero-Zeit, es gibt auch nicht mehr die Position. Aber wir haben diese Ausputzer auch ganz gut getaugt.
Ich hätte eher erwartet, dass irgendeine strategische Geschichte kommt mit dem beruflichen, mit der beruflichen Klammer. Der schon so ein bisschen der verlängerte Arm des Trainers ist über Sturm Stankovic oder so, der halt das Spiel im Blick hat.
Stankovic, großer Fan von Stankovic. Aber ich will mich nicht mit jemandem vergleichen, weil es wirkt dann so anmaßend und immer ein bisschen überheblich. Ja. Deswegen habe ich jetzt bewusst keinen genannt, wo ich sage, so sehe ich mich. Ja, das ist auch ganz anders. Ich spiele auch in keinem Team im Übrigen, das ist ein großer Unterschied. Ich gehöre nirgendwo wirklich dazu. Und das ist sozusagen von der Spielanlage, wenn wir dabei bleiben, eigentlich ganz was anderes.
Wer wäre dann der Filzmeier?
Peter, ich wüsste gar nicht, ehrlicherweise, ich weiß ja, er ist ein großer Passer-Fan, nicht? So hat er sich auch dann teilweise in seinem zweiten Leben, wenn man das so nennen kann, positioniert. Wo er jetzt in Österreich dazu gehört, weiß ich gar nicht, das muss ich ihn einmal fragen.
Weiß ich auch nicht, nur die Klammer genützt, um einen Sidestep zu machen, weil Fußball ist ja eine große Konkurrenzgeschichte und Ellbogengesellschaft innerhalb eines Teams gegen die anderen Teams in der Liga und so weiter.
So ist es jetzt bei uns nicht.
Ja, darauf wollte ich hinaus, ist das Beraterbusiness dein täglich Brot, ist das sehr konkurrenzbehaftet oder ist das eher eine friedliche und wohlwollende Koexistenz?
Es ist Gott sei Dank anders, jedenfalls noch, ich hoffe es bleibt so, als in der Politik tatsächlich. Ich fände es auch lächerlich, ehrlicherweise, weil es geht auch nicht darum, wer jetzt konkret, welches Gesicht und welche Persönlichkeit jetzt konkret das versucht zu erklären oder einzuordnen, sondern es geht darum, dass das in der Sache den Leuten was bringt, ja, diese Einordnung. Und nachdem die Geschichte jetzt ein bisschen breiter wird, und das tut sie auch, ja, also auch in Richtung Kolleginnen jetzt in dem Fall, Frau Steiner-Emerle, Frau Botnick und so, finde ich nur gut, weil es ist tatsächlich so, ich habe nicht das Gefühl, wenn ich drauf schaue, wie sehr ich eingedeckt bin mit Kommentierungen, dass man irgendwie das Gefühl hätte persönlich, dass man zu wenig zu tun hat.
Ich wollte ja darauf, ist im Prinzip Österreich als Landschaft dafür, auch ist der Kuchen groß genug für die Protagonisten, die unterwegs sind?
Ja, wobei ich würde es schon teilen, oder du musst trennen zwischen zwei Geschichten, weil das, wie gesagt, diese mediale Geschichte und Positionierung, das ist das eine. Das, womit ich sozusagen den Großteil verdiene, ist ja wirklich die Beratung. Da mache ich ja nicht, wie gesagt, den Job für eine Partei oder einen Politiker, das mache ich bewusst nicht, sondern da mache ich Strategieberatung. Da ist es natürlich so, dass es Konkurrenz gibt, das ist auch voll in Ordnung. Ja. Und ich bin auch aus mehreren Gründen jetzt mit dem Geschäft da sehr schlank aufgestellt, also in Wahrheit One-Man-Show de facto. Und das ist mir auch recht so. Ich arbeite schon im Netzwerk und so, aber ich möchte mal dort die Freiheit bewahren. Also wäre es jetzt so, dass ich 20 Angestellte hätte und ich müsste bei jedem Kunden darauf achten und sagen, den darf ich jetzt ja nicht verlieren oder ich muss den nächsten gewinnen, damit das weiter so bleibt, das würde mich nicht freuen. Ja. Also einer meiner Lehrmeister, meiner amerikanischen, hat gesagt, mach dich selbstständig. Und ich habe gefragt, warum? Und er hat gesagt, remember, you can always walk away from a client. Das klingt komisch, ja. Aber es ist die Freiheit zu haben, das auch von sich aus beenden zu können, das habe ich schon manchmal gemacht, ist schon ganz gut.
Also es ist eine bewusste und bleibende Entscheidung, das alleine zu machen.
Ja.
Ist es so, dass diese mediale Präsenz, die natürlich bei dir sehr verstärkt sichtbar ist, ist aber dann schon auch ein Bringer für das andere Geschäft, oder?
Ja,
es hat möglicherweise auch einer der Gründe dafür.
Ja, ich bin zwar nicht mit dem sozusagen jetzt präsent, was ich dann auch tatsächlich Kunden anbiete, weil wie gesagt, da muss ich und will ich einfach trennen. Aber es hat, du hast völlig recht, klar einen Effekt, wenn man sagt, boah, den haben wir jetzt im Fernsehen gesehen, das wird schon nicht ganz falsch sein, dass der da für uns arbeitet. Ne?
Zum großen Thema Fußball und Politik, wie wird das ja immer wieder diskutiert, wie soll das sein, wie darf das sein, wie politisch, ganz plumper Einstieg, wie politisch ist Fußball?
Sehr, in Österreich vielleicht ein bisschen zu sehr, nicht? Wenn man daran denkt, so die Funktionärsritis, wenn es das jetzt gibt, als Krankheit. Und wer nicht wo sozusagen Einfluss hat etc. Es hat vielleicht ein bisschen abgenommen, ja, aber da ist es natürlich, ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Geschichte gemacht im Profil, damals noch als Redakteur über die FPÖ unter Jörg Haider, wo man versucht hat, ihn unbedingt als einen sozusagen fähigen Fußballer zu inszenieren. Und die haben wirklich lang gebraucht, bis er endlich dann einmal ein Goal gemacht hat. Ja? Und das haben sie fast müssen den Ball hintragen. Nichts, was er vielleicht groß angestrebt hätte, weil er war halt kein Fußballer, Punkt, fertig, Schluss. Aber natürlich ist das sehr politisch, nicht? Und wenn man dann versucht, sozusagen in Vereinen der Einflusssphären aufzubauen, was es ja gibt, auch bei größeren, finde ich es immer ein bisschen lächerlich, weil es eben dann eben das Gegenteil von professionell ist. Aber der Faktor, der ist schon da.
Also Das ist jetzt aber so eher die Funktionärsschiene, Politiker im Club, die dann möglicherweise auch vice versa irgendwas davon gerne hätten. Es gibt aber auch die politische Botschaft des Stadions, also so quasi die Ausgestaltung einer Kurve. Mhm. Es gibt sehr viele Fankurven, die sagen, sie sind unpolitisch. Die Reflektierteren wissen, dass das nicht möglich ist, dass man durch jede Handlung, die man setzt, auch wenn es nur eine Meinungsäußerung ist, eine gewisse Art von Politikfeld betritt. Ist es dir wichtig, wer bei einem Club auf der Tribüne, auf der Fantribüne organisiert steht und was da kommt?
Klar. Das ist wichtig und insofern ist es auch aus meiner Sicht eine gute Entwicklung, auch wenn das nicht komplett weg ist, aber dass es so eine gewisse Chorelle und Gesänge weniger gibt, sagen wir es einmal so, als das in der Zeit war, wo ich sozusagen noch aktiver war als jetzt. Das hat mich damals schon gestört, aber das ist gut, dass das weniger geworden ist und da steht, glaube ich, auch unsere Kurve dafür. Und zwar ganz massiv und das ist auch gut. Man hört es anderswo noch immer. Ja, und ich kann mich erinnern, als ich mal nach Wien kommend, das erste Derby damals im Happel-Stadion, also Wiener Derby, als neutraler Beobachter angeschaut habe, gab es schon noch auch antisemitische, großflächige Gesänge, wo ich mir gedacht habe, das gibt es eigentlich nicht. Hat Gott sei Dank abgenommen, aber wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hin können. Natürlich gehört das dazu, weil es auch, glaube ich, über den Fußball hinaus, und ich glaube sowieso, dass oft einmal Nicht-Fußball-Fans dann, wenn man darüber diskutiert, sagen, das ist ja alles ein Wahnsinn, was sich da abspült und hin und her. Und da gab es viele Orgel-Geschichten, leider, gibt es noch immer. Aber es ist Fußball immer ein Abbild der Gesellschaft. Ja? Und wenn man da in Kurven dafür sorgen kann, dass das ist ein belastetes Wort im Sinne von überstrapaziert, aber wertschätzender umgeht oder offener zugeht bei aller Konkurrenz, dann ist es nur gut.
Ja, du hast ja erwähnt, die Kurve in Graz ist da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Die beschreiben das selbst damit unter als Sozialarbeit, was sie machen, weil gewisse Menschen der Gesellschaft in der Kurve einen Ort finden, wo sie sich aufgehoben fühlen und deswegen möglicherweise gewisse Dinge nicht mehr tun, die sie sonst möglicherweise getan hätten. Also das ist schon eine gesellschaftliche, soziale Komponente,
die da mitspielt. Ich glaube, dass auch, sozusagen, wie gesagt, und ich glaube, dass eine, also erstens quasi Ventilfunktion einerseits, aber eben auch diese Sozialisierungsgeschichte, die du gerade erwähnt hast, ganz ein zentraler Aspekt, weil viele Radikalismen, die wir sehen, leider, und das ist ja eine Zeit, wo das, fürchte ich, generell eher weniger abnimmt, denn zunimmt, natürlich daraus kommen, dass sich Menschen überfordert fühlen, dass sie sich einsam fühlen, dass sie sich irgendwie sozusagen von der Sozialisierung nicht irgendwo anhalten können, wo es dann einen Weg einschlagen können, der absolut okay ist. Ja. Und wenn eine Kurve so oder einzelne Fanclubs solche Funktionen übernehmen können, dann ist das perfekt.
Verfolgst du auch noch Politik? Verfolgst du die Stadiondebatte in Graz?
Klar, und ich halte das im Übrigen, das ist recht für mich zurück, wenn man jetzt auf verschiedene Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, kann man da in einen Topf hauen, nicht politisch, aber in der Frage, geht zurück aus meiner Sicht bis zur Stingl-Geschichte, wo ich sage, es war damals, ja, und klar, war auch eine politische Geschichte, wenn wir schon dabei sind, dass das Stadion jetzt in Klagenfurt steht, das eigentlich in Graz stehen sollte, aus meiner Sicht, dass man sich dagegen gewehrt hat oder diese Chance, diese Perspektive nicht gesehen hat, damals vor der EM in Österreich, das ist schon ein echtes Versäumnis. Ja? Stichwort wenig oder nicht vorhandener Weitblick. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend, fürchte ich. Und natürlich kann man sich immer argumentieren, und klar gab es Zeiten, wo auch bei Sturm nicht wirklich viele Leute gekommen sind, das ist schon wahr. Aber wenn man ein bisschen perspektivisch und ein bisschen Fantasie entwickelt, dann muss in der zweitgrößten Stadt Österreichs schon was Größeres stehen.
Außerdem sollte einigermaßen bekannt sein, dass infrastrukturelle Voraussetzungen in der Regel Leute bringen und nicht die. Also der Schluss, es kommen jetzt wenig Leute, ihr braucht es ja nicht, ein größeres Stadion ist selten richtig.
Richtig.
Eigentlich ist es umgekehrt. Ja. Bessere Infrastruktur bringt mehr Personen. Aber unabhängig davon, dass der strategische Entschluss damals nicht zu bauen in Graz, sondern in Klagenfurt, das dem Jörg Haider zu überlassen, mehr oder weniger seine Medaille da aufzupolieren, sehe ich auch so. Aber jetzt ist die Frage, aktuell ist ja eher, mit Liebenau ist keiner glücklich in der aktuellen Konstellation. Der GRK möchte sowieso nicht dort spielen, sollten sie aufsteigen. Sturm würde es gerne übernehmen und alleine spielen. Ist aber natürlich von öffentlichem Geld abhängig, ob diese ganzen Dinge realisierbar sind. Da ist natürlich von Sturm immer das Thema, wir kriegen viel weniger als Linz und Wien und so weiter. Mhm. Und die haben dort Riesenvorteile. Ja. Wie groß siehst du das Problem tatsächlich, dass Sturm aktuell natürlich auf der Erfolgswelle schwimmen, da, also wenn man dem Präsidenten von Sturm Glauben schenkt, dann ist das mittelfristig nicht mehr möglich, wenn man das nicht bekommt.
Naja, wahrscheinlich nicht nur mittelfristig, ne? Wenn wir jetzt an die Europacup-Debatte denken, nicht? Was da alles schon nicht mehr möglich ist, und jetzt kann man das durchaus kritisch sehen und sagen, okay, wie viel Raum braucht es für VIP-Einrichtungen etc., aber grundsätzlich ist das wirklich ein Thema, nicht? Wenn sozusagen die Infrastruktur nicht mitwächst mit der Identität und der Strahlkraft auch des Clubs, dann ist das so aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Und jetzt verstehe ich schon, dass man jetzt gerade in dieser Zeit als Bürgermeisterin schwer hergehen kann und sagen kann, so, dafür haben wir jetzt irrsinnig viel Geld, dann wird das vielleicht auch ein Problem sein von der Positionierung. Aber eine vorausschauende Stadtpolitik, und deswegen wollte ich es eben nicht auf die aktuelle Bürgermeisterin allein konzentrieren, sondern das auch auf den Vorgänger und den Vorvorgänger.
Die budgetäre Situation jetzt nicht allein zu fahren.
Genau. Ja, also man muss da wirklich alle in die Pflicht nehmen, und das ist eben auch etwas, wo man, glaube ich, schon länger einfach den Fehler gemacht hat, das nicht weiterzudenken. Ja. Und das tut dann schon weh, wenn man sieht, dass jetzt dann die Situation droht. Das wäre absurd. Ne? Also wenn man, schauen wir mal, wie die Champions League Quali läuft und so, aber wenn man dann in ein anderes Stadion ausweichen müsste, also das wäre schon eine Niederlage, nicht nur für uns als Club, sondern wirklich für auch die Stadt.
Ja. Ja, es wäre ja auch in der letzten Europacup-Saison der Fall gewesen, dass wir, wenn wir K.O.-Phase geschafft hätten, nicht mehr in Graz spielen hätten können, genau. Weil da die Anforderungen wieder andere sind. So ist es. Und diese Möglichkeiten gibt es in Libanon nicht einmal theoretisch.
Ja,
also das geht sie in der aktuellen Situation sowieso
nicht mehr aus. Weiter, nicht? Also wie auch immer das jetzt ausgeht, aber und deswegen wollte ich nur sozusagen Einspruch eben beim Thema mittelfristig, weil das ist kurzfristig ein Thema. Und vor allem, wenn man daran denkt, na, wie geht es denn mit Stadienbauten und so, was ist da für einen Zeithorizont einzustellen, ist das eine Situation, mit der wir in den nächsten paar Jahren leben müssen und umgehen müssen. Und das ist schon nicht so ohne. Jetzt kann man sagen, es ist ein Luxusproblem, nicht? Weil in früheren Zeiten hätte man an den Europacup nicht einmal gedacht, theoretisch. Also insofern gut, dass so ist, aber es ist absolut nicht adäquat.
Es ist nicht adäquat, und es ist vor allem, wie du sagst, es ist ja kurzfristig gar nicht lösbar, weil es ist weder gibt es einen Standort für ein zweites Stadion, noch gibt es irgendeine Zusage für irgendeine Finanzierung, noch wurden bisherige Finanzierungszusagen überhaupt eingehalten. Also es ist ja, wir haben einen Stadiongipfel gemacht bei Black FM jetzt im Frühling. Nicht sehr viel versprechen, was man da so erfährt. Also das ist schon vor allem in den Off-Gesprächen sehr viel ratlose Gesichter, was man da jetzt mal, es gibt im Juni angeblich wieder einen Gipfel, wo man angeblich einen Standort präsentiert, den man dann verfolgen könnte. Nicht gehört bis jetzt, dass sie es dann gefunden haben. Naja. Also es ist schon sehr, sehr trist und traurig, was da läuft, weil es ist natürlich eine Katastrophe, wenn das so weitergeht.
Ja, plus, und jetzt nehme ich es noch einmal raus und sage, es ist ja auch in Wien, ne? Jetzt haben zwar Austria und Rapid ihre Stadien ein bisschen aufpoliert, aber die Situation mit dem Happelstadion ist ja auch sowas. Ne? Das ist auch typisch Österreich, nicht nur typisch Graz, sondern es ist typisch Österreich, weil das hätten wir uns schon damals vor der EM auch überlegen können, wo man perspektivisch mit einem, nennen wir es Nationalstadion, hin will. Ja? Und das ist schon ein bisschen niederschmetternd.
Wie stehst du zu der Geschichte, die dann immer wieder von gewissen Teilen aufkommt? Jetzt gibt es das bei Rapid wieder mit dem Herrn Theuner. Bei Sturm ist es momentan von der aktuellen Vereinsführung her ein No-Go, aber wie stehst du zu Investorenbeteiligung in Clubs?
Ich bin kritisch, ja. Ich finde es super, wie das Sturm und Rapid in dem Fall machen, ja, derzeit jedenfalls. Jetzt bin ich nicht naiv, ja. Ich sehe schon, und wie gesagt, ich habe jetzt letzte Saison auch zwei, nein, eines, im Frühjahr war das letzte, also das vorletzte, einmal Arsenal und einmal Liverpool angeschaut in ihren Heimstadien. Ich sehe schon, wo die Entwicklung hingeht, nicht? Und die Frage ist, okay, Stichwort Professionalität, wie sehr kann man sich dagegen letztendlich dann wirklich wehren und das wegdrücken. Ich bin ein Fan dieses Modells, weil es, wie gesagt, auch in Richtung der Identität und der Einbindung und heute im Drumherum, wo ich auch der Meinung bin im Übrigen, dass das bestimmt deutlich besser läuft als bei Rapid. Ja. Aktuell, rein von den Budgetzahlen, müsste Rapid uns um die Ohren fahren eigentlich oder spielen. Aber möglicherweise finde ich mich, so wie damals bei den Unterschriften für die Grünen, wieder auf on the losing end, aber trotzdem finde ich
die. Glaube ich super. Nicht. Also wenn man die organisierte Fanszene nimmt, jedenfalls sicher nicht. Und es sind Stimmen, die das immer wieder sagen, da müssen wir halt wen holen, der uns das zahlt, wenn es sonst nicht geht und so weiter, ist ja irgendwie ein logischer Schluss, wenn man jetzt sehr viel drüber nachdenkt. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, die wir auch argwöhnisch beobachten, dass es das gibt. Ist es deiner Meinung nach überhaupt, wenn wir jetzt dann Richtung Ausblick kommen, was passiert nach dem Sommer und so weiter, gibt es Europacup, Champions League Qualifikation, in der Europa League sind wir sicher. Was ist das Erstrebenswerte aus deiner Sicht? Ist es überhaupt erstrebenswert, in diesem ganz großen Konzert mitzumachen, wo man in Wirklichkeit ein quasi eine Nebenerscheinung sein wird für immer?
Wird man sein, ist so, wie du sagst, und das ist natürlich auch eine Entwicklung, und deswegen habe ich es ja kritisch angemerkt, nicht? Und natürlich bin ich jetzt, mag ich Liverpool, aber ich mag das, was sich drumherum abspielt seit Jahren, nicht eigentlich, ja. Die Frage ist sozusagen, wie weit ist das zu ziehen? Ja? Und ich war jetzt zum Beispiel in Anfield an einem Montagabendspiel. Das war bei uns ein Feiertag, das war der 15. August. Und da war der Crowd stärker da als in einem normalen, weil ansonsten Host, und ich bin jetzt selber Tourist, ja? Also insofern kritisiere ich mich jetzt selber, aber natürlich die Spiele, wo dann eh nur mehr die sich die Kartenpreise leisten können, drin sitzen, und echte Fans sitzen nur mehr quasi sozusagen irgendwo oder jedenfalls nicht mehr so massiert wie früher, ist natürlich was mich gar nicht gefreut. Aber zu Sturm, klar, wäre super, wenn man eine gewisse Rolle in der Champions League spielen kann, aber Realist muss man sein. Mit den ganz Großen wird kein österreichischer Verein mitspielen können. Salzburg hat das in der besten Zeit, und das war dieses Jahr, zählt wohl nicht dazu, auch nicht geschafft, und zwar nicht annähernd. Ja. Und insofern, ja, ist es schon so. Vielleicht gibt es aber auch ein bisschen eine Gegenentwicklung irgendwann, dass man sagt, so, es ist jetzt sozusagen das rein nur mehr kommerzialisierte und rein nur mehr, okay, ich habe mir jetzt die und die Truppe zusammengekauft, auch nicht das glückselig Machende. Also ich fand das sensationell, wie jetzt diese Europa League Saison gestaltet wurde, ja, mit vor allem den Heimpartien, ja, und mit der Stimmung, die dort war, und auch mit der Identität und auch mit dem Einsatz der Mannschaft, die sich auch hier, ja, auch innerhalb dieser Geschichten, wenn ich daran denke, an die Klatsche in Holland, da wieder aufgerichtet hat und das einfach weggesteckt hat.
Es gibt nicht wenige, die sagen, die Europa League-Gruppenphase ist eigentlich unser Bewerb, wo wir hinkören. Siehst du das auch so?
Also das ist wahrscheinlich die gesetzte Geschichte, und wenn man sich angeschaut hat, welche Gegner da waren, nicht, das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das sind jetzt, also Jausengegner geht sowieso nicht mehr, aber das ist jetzt easy cheesy, das war ja vom Niveau her eigentlich fast drüber. Aber ich würde es jetzt nicht ganz so apodiktisch sehen. Ja. Wenn man es wirklich schaffen könnte, einmal in einer Gruppenphase Champions League, klar, Stichwort Osim, hätte man, haben wir damals auch einmal ziemlich viel Lehrgeld bezahlt, bevor es dann wirklich viel besser funktioniert hat. Ich glaube, die Rahmenbedingungen stimmen. Ob man es jetzt permanent schafft in die Richtung, ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch. Da ist vielleicht eher die Europa League. Aber warum nicht? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist es und bitte nicht Champions League.
Ja. Wir könnten ja den Deal machen, dass wir arme Gruppenphase Champions League spielen, dann haben wir wieder ein paar Jahre kein Stadion kompensiert finanziell.
Genau. Richtig, ja.
Wenn wir jetzt auf einen realistischen Fall ausgehen und sagen wir, okay, Europa League Gruppenphase wird das sein, wo wir unterwegs sind im Europacup nächste Saison, gibt es dann einen Wunsch? Wen hättest du gerne in der Gruppe? Freiburg ist zum Beispiel möglich, wäre eine sehr schöne Geschichte.
Freiburg wäre super, ja. Also ein deutscher Club wäre natürlich super. Englischer Club finde ich immer klasse. Ja. Und nachdem Liverpool ja es nicht in die Champions League schafft, ne, wäre das schon was. Nein, aber es ist die Dichte und die Qualität so groß. Es war schon wirklich sensationell. Auch in Midtjylland jetzt nicht der große Name war, aber die das beobachten, haben schon gesehen, was die in den Jahren davor auch hinbekommen haben. Also das waren schon klasse Spiele. Aber wie gesagt, der englische und der deutsche Club wäre schon was.
Ja, fein, oder? Schöne Auswärtsfahrt mit dem Sohn.
Absolut.
Wenn man generell auf die Ziele der nächsten Saison schaut, jetzt gibt es ja viele Fragezeichen, weiß nicht, ob der Trainer bleibt, ob da ein Riesenangebot kommt, Sportdirektor wird hoffentlich nicht jetzt schon gehen, aber was weiß man schon, Was kann man sich oder was darf man sich nach dem quasi fast Maximum dieser Saison erwarten oder was soll man sich erwarten? Weil diese Erwartungshaltungsgeschichte ist ja immer ein Riesenthema in Graz.
Absolut.
Ich glaube, man kann alles niederreißen. Was aus deiner Sicht, was darf und soll man sich erwarten für die kommende Saison?
Also ich habe vorher gesagt, Zweckpessimist. Ich bin auch immer einer, der versucht, ein bisschen die Euphorie zu bremsen, weil ich glaube, es ist schwerer oder noch schwerer, sagen wir so, das zu halten, das Niveau und diese Form der Performance, als dahin zu kommen. Ja, also das ist auch nicht leicht natürlich, aber dann auf dem Niveau zu bleiben, das ist für einen Club wie Sturm nicht so easy cheesy. Also was würde ich mir erwarten? Ich würde mir schon erwarten, dass man, wie gesagt, abgesehen davon, dass ich hoffe, dass Schicker und Ilzer bleiben, dass das auch bei den Spielern so ist, dass man sicherlich 2-3 Abgänge haben wird, nehmen wir mal an. Ja. Aber dass man die eben so kompensieren kann, wie das ja auch gelungen ist. Und das dürfen wir schon nicht vergessen. Nicht? Am Beginn dieser Saison war der Herr Heulund klarerweise das Nonplusultra und hat der Deckung gemacht am Fließband de facto. Und alle waren mal skeptisch, nicht, wie das geht. Und jetzt ist der Emega nicht der Knipser, der, wo man manchmal sieht, der hat jetzt Angst, dass er, wenn er das 17. Mal enteilt ist, den Verteidigern, weil er einfach unfassbar schnell ist, dass er jedes Mal sitzt. Aber er ist unfassbar wichtig vorn drinnen. Ne? Und diese Breite, dass wirklich viele auch Tore machen können, das ist schon super. Also das, glaube ich, kann man sich schon erwarten. Ein Mastertitel, klar, wäre das toll, ja. Aber ich nehme an, dass Salzburg wieder Geld in die Hand nehmen wird, wieder einiges versuchen wird, um sozusagen den Abstand wieder zu vergrößern, weil es war jetzt wirklich knapp. Und ich glaube, also für mich war die Schlüsselpartie war die zu Hause gegen Salzburg jetzt im Frühjahr. Ja. Ich habe es dann in Salzburg ehrlicherweise nicht mehr erwartet. Und für mich war das Horror-Szenario im Übrigen das. Ich habe gedacht, wann wird es jetzt gewinnen? Und wir waren knapp dran in Salzburg. Ja. Und wäre absolut möglich gewesen. Aber dann sich vorzustellen, dass Salzburg eben mutmaßlich gegen Klagenfurt und die Austria gewinnt und man dann punktegleich doch nur Zweiter ist.
Ich habe das nach der Niederlage in Salzburg auch gedacht, gescheiter so, als wie wir enden punktegleich als Zweiter.
Ich rede es mir aber schön auch ein bisschen.
Ja. Ja, aber es ist schon so, weil es ist natürlich viel bitterer. Nur so kann man das abhaken. In Wirklichkeit, man hat alles erreicht, was man erreichen konnte. Realistischerweise das andere wäre das Sahnehäubchen obendrauf gewesen. Genau. Das habe ich lieber früher nicht, als ganz zum Schluss dann doch nicht im letzten Spiel in der 80. Minute richtig. Mit irgendwelchen Ergebnissen, genau. Die dann hin und her telefoniert werden.
Ja, genau. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Erwartungshaltung. Also, wie gesagt, wenn da was gelingt, ist es sensationell. Cup war unfassbar. Ja. Und wenn es in der potenziell, schauen wir mal Champions League, aber bleiben wir bei der Europa League, wenn es da gelänge, dann den 9. Punkt zu machen und in die K.O.-Phase zu kommen, wäre das schon klasse.
Gibt es einen konkreten Spieler, der realistisch ist, also den Sturm auch quasi finanzieren könnte, den du gern sehen würdest?
Habe ich mir so nicht überlegt, ehrlicherweise, weil ich gestehe, dass ich logischerweise, wie wir wahrscheinlich die meisten von uns nicht, einen Heulund und einen Emega nicht auf dem Zettel gehabt hätten. Ja. Und wenn ich jetzt irgendeinen Namen sage, dann ist es entweder unrealistisch vom
dann setzt du ihn zu sehr unter Druck.
Das außerdem. Nein, ich finde das super. Ich finde dieser Weg, da wirklich Leute mit echtem Potenzial, also ein Böwing, also wie der gegen Lazio damals gespielt hat, das war wirklich unfassbar.
Großes eigentlich. Pech,
ja. Dass der sich verletzt hat. Nein, wirklich, ja. Und also, da hoffe ich, dass er zurückkommt, weil von dem würde ich gern mehr sehen. Und wie gesagt, wenn man da einige und Goran Stankovic, ich war auch von vornherein immer Sakaria-Fan, muss ich sagen, ich war damals wirklich glücklich, als man den von der Austria losgeeist hat. Auch wenn, ich weiß schon, gab es viele Skeptiker und so, aber das erste Level, das der Burg gekriegt hat in der Saison, war vom Sakaria.
Ja, vorausschauend,
gute Wahl. Hat ein bisschen gedauert, ich gebe es zu, und ich war dann schon ein bisschen indigniert, als er dann irgendwie offensichtlich zwischendurch mit dem LASK spekuliert hat. Aber ich hoffe, dass wir diesen Stamm zusammenhalten können, auch wenn man, wie gesagt, bewusst ist, dass vielleicht 2-3 schon weiterziehen ein Häuschen.
Dann habe ich am Schluss noch ein paar kurze Fragen, kurze Antworten vorbereitet. Vielleicht, wenn wir das einhalten könnten. Der Sturmtrainer 23-24 heißt?
Christian Ilzer.
Sturm spielt in der kommenden Saison Europa League oder Champions League, Gruppenphase?
Europa League.
Wenn nicht Sturm Meister werden kann, lieber GRK oder Red Bull?
Ist tut mir weh, das zu sagen, aber Red Bull, es ist leider, das mit dem GRK wird nichts mehr mit mir.
Es ist eine sehr schwierige Frage, die man stellen kann. Das ist bei Rapidler genauso Austria oder Red Bull. Es ist immer so Hälfte, ja, Hälfte. Die Hälfte ist Red Bull schlimmer.
Nein, ich erkläre es kurz, weil auch das hat sich bei mir eingebrannt, Kindheitsgeschichte. Damals die Freude beim GRK darüber, dass Sturm in der Saison mit Bakota und Jurti nicht Meister geworden ist in der letzten Partie. Das macht es mir jetzt einfach schwer, das im Umkehrschluss.
Absolut legitim, widerspreche ich nicht. Den Sponsor im Vereinsnamen finde ich
nicht optimal, aber okay.
Wer war der beste, coolste, besonderste, nimm ein Superlativ, das dir gefällt, Spieler, der bis dato das Sturmdress getragen hat, seit du das verfolgst? Auch sehr subjektive Antwortmöglichkeiten möglich.
Also ich war damals, eine Kindheitsgeschichte war das für mich Božo Pakota, der war wirklich cool. Aber natürlich ein Ivo Vastić, es waren viele, ja. Aber so ein kindheitsmäßig war es Pakota für mich.
Gehen wir global, wer ist der coolste Fußballer, den es überhaupt gab bis jetzt?
Also der Beste ist und war der Herr Messi, weil er einfach mit dem Ball Dinge macht, die, ich glaube, der Herr Piqué hat das einmal wirklich perfekt beschrieben, indem er gesagt hat, Ronaldo ist der beste Fußballer auf dieser Erde, aber der Messi ist leider außerirdischer.
Welcher Sturmspieler könnte am ehesten ein Politiker sein?
Es ist eine schwierige Frage. Der aktuellen Mannschaft.
Ja.
Ah, Jakob Janča, der hätte vielleicht ein bisschen ein Potenzial.
Ja, der ist so als Tribune. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich neulich Günter Kreisel am Markt getroffen in Wien.
Ja.
Und dann habe ich einmal Zeit, dass wir den Hirländer als Studiogast hatten. Und er hat gesagt, hat er wieder geredet wie ein Politiker, weil in der Kabine macht er das.
Ah, okay. Das ist mir die Frage. Der Hirländer wäre die zweite Wahl gewesen. Aber ich habe den Jakob Janča vor dem Stadion in Klagenfurt gesehen, kurz, wo er eben mit Fans geredet hat. Und das, also da war schon auch ein bisschen ein Gen in die Richtung.
Ja, er hat extrem den Kontakt gesucht während der Verletzung, genau, dass er da in der Szene unterwegs ist. Er war fast immer da.
Also, genau.
War lustig. Wie viele Spiele sieht Thomas Hofer pro Saison im Stadion?
In der letzten waren es im Stadion 5.
Wenn dort Kurve, Sitzplatz oder VIP?
Also ich war schon bei allen Geschichten, aber wenn ich mit dem Bumm, das war jetzt die letzten, also Cup-Halbfinale und Cup-Finale, war es jeweils ein Sitzplatz, normaler mit dem Buben, aber nahe der Kurve, sodass man ein Gefühl hat für die Kurve. Aber dicht in der Kurve, das mute ich ihm dann nicht zu.
Dürfen deine Kinder einen GRK-Fan heiraten?
Meine Kinder dürfen heiraten, wenn sie wollen. Es wäre vielleicht schwer zu verkraften, aber na klar.
Gäbe es Sturm nicht, was wäre die Ersatzdroge?
In Österreich kein anderer Fußballclub, dann würde ich mir wahrscheinlich aufs Internationale verlegen. Was ich manchmal, ich gebe es zu, wenn es bei Sturm nicht läuft, versuche ich mich bei anderen Clubs, die ich auch ganz sympathisch finde, die aber natürlich nowhere near Sturm sind, ein bisschen festzuhalten.
Letzte Frage. Letzter Spieltag 2025. Sturm kann mit einem Sieg in Liebenau gegen Rapid den Titel fixieren. Am gleichen Tag ist vorgezogene Nationalratswahl, weil Hans-Peter Droskozil die Koalition mit Herbert Kickl platzen lässt. Wo ist Thomas Hofer dann?
Ich fürchte im TV-Studio und nicht im Stadion, auch wenn es unfassbar weh täte, aber da komme ich wahrscheinlich nicht drüber.
Dann bedanke ich mich für die Teilnahme und für die Zeit.
Danke, Jürgen.
War cool, ich hoffe, es hat auch getaugt.
Ja, war toll und wie gesagt, alles Gute unserem Club. Ich hoffe, wir legen nächstes Jahr eins drauf.
Wir wünschen dir mannigfaltigste politische Turbulenzen, damit du nicht langweilig wird. Aber wenn du vorher gemeint hast, als Bürger ist es nicht optimal, aber trotzdem weiter viel Erfolg bei allem, was du tust und viel Erfolg mit uns und den Schwarzen.
Danke, hat mich sehr gefreut, dass ich zu Gast sein durfte.
Und wir bedanken uns im Namen vom ganzen BlackFM-Team natürlich bei DasPod für den technischen Support, wie immer. Und wie immer an euch draußen ein großes Danke fürs Zuhören und eure Zeit. Und an dieser Stelle wollen wir auch diesmal euch wieder einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Vorschläge auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Und wenn ihr das gehört habt und jetzt, weil Thomas Hofer so ein sympathischer Gesprächspartner war, uns so richtig mögt, dann freuen wir uns über 5 Sterne in den Podcast-Apps eurer Wahl. Und vielleicht ein Like, Follow oder Abo auf unserer Social-Media-Präsenz. In diesem Sinne wünschen wir euch wie immer, sonst Michael Pelitz, heute ich, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen grusamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.